Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Tja, da ist eine Woche rum und direkt können wir ein Versprechen oder ein halbes Versprechen, das wir letzte Woche gegeben haben, schon nicht mehr halten. Denn letzte Woche hatte ich mit Daniel gesprochen und wir waren ganz glücklich, dass nach zwei Einzelfolgen von Daniel endlich mal wieder sowas wie ein Team zusammen ist. Und zack, diese Woche habt ihr wieder eine Einzelfolge, diesmal allerdings mit mir. Das liegt daran, dass Tobi noch in der Welt unterwegs ist. Das konntet ihr bei uns auf Instagram sehen, dass er unter anderem in Vietnam war und dort einen schönen Tennisplatz für uns fotografiert hat. Schaut gerne mal nach. Und Daniel hat dieses Wochenende andere Verpflichtungen, sodass ich quasi die zweifelhafte Ehre habe oder die große Ehre habe, ein paar Minuten für euch alleine zu füllen. Und ich hatte überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, weil, wie gesagt, Einzelfolgen sind ja immer ein bisschen schwierig und es ist auch nicht ganz leicht, die nicht monoton zu gestalten. Aber dann habe ich mir gedacht, bevor jetzt gar nichts mehr kommt, mache ich noch eine Kleinigkeit und dachte, ich nehme euch mal mit in meinen Kopf, so wie ich manchmal an Turniere drangehe. Denn ich hatte ja auch letzte Woche mit Daniel besprochen, dass wir beide so in einer Phase waren, wo wir auch mal keinen Bock auf Tennis hatten. Haben wir euch ja auch gefragt, wie das so ist. Und das, was so zurückgespiegelt wurde, ist eher so, okay, kennt niemand sonst. Insofern habe ich dann diese Woche gedacht, komm, guckst du einfach mal, wie du das jetzt irgendwie schaffst, dich in diese Tenniswelt wieder reinzufinden. Ist mir nicht so ganz gelungen, was auch ein bisschen mit meiner Arbeit zusammenhing. Aber ich bin jemand, der so Zahlen und Statistiken und technische Details durchaus immer ganz spannend findet. Und da hat uns tatsächlich Indian Wells diese Woche auf Herrenseite echt ein bisschen was geboten. Für alle, die dies aus irgendeinem Grund nicht verfolgt haben. In Indian Wells stehen bei den Herren das Einzelfinale noch bevor und das wird ausgespielt von Daniel Medvedev und Jannik Sinner. Daniel Medvedev hat im Halbfinale Carlos Alcaraz besiegt und damit dessen 16-Match-Siegesserie in diesem Jahr beendet. Ich habe dann direkt mal nachgeguckt. Alcaraz hat in diesem Jahr vor Indian Wells exakt zwei Turniere gespielt. Das waren die Australian Open und Doha. Und ist beides mal mit dem Titel nach Hause gegangen und hat dann jetzt in Indian Wells halt in Anführungsstrichen nur das Halbfinale erreicht. Jannik Sinner hat im Halbfinale Alexander Zverev besiegt. Trotzdem kann man nicht behaupten, dass Indian Wells in diesem Jahr für Alexander Zverev ein schlechtes Turnier war. Erstens mal ist er mit dem Erreichen des Halbfinals deutlich besser gewesen als im Jahr davor. Da ist er nämlich in der zweiten Runde gegen Talon Griekspor rausgeflogen. Sondern Indian Wells ist in diesem Jahr für Alexander Zverev auch deswegen besonders gut, weil er A, überhaupt zum ersten Mal das Halbfinale dort erreicht hat. Indian Wells war ja noch nie so ganz Alexander Zverevs Stärke. Und mit dem Erreichen des Halbfinals hat er es tatsächlich fertiggebracht, der fünfte Spieler zu sein, der seit der Etablierung der Masters-Serie 1990 bei jedem der noch neun Masters-Turniere, muss man ja sagen, mindestens das Halbfinale erreicht hat. Das haben, Stand jetzt, neben Alexander Zverev nur, wie könnte es anders sein, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray erreicht. Insofern ist das, denke ich, tatsächlich nochmal ein Ausdruck, durchaus auch von der Stärke von Alexander Zverev und vor allen Dingen von seiner Stärke bei ATP Masters, weil das, finde ich, ist durch die Bank weg schon zu sehen, nicht nur in der Statistik, sondern auch so, was ich rein vom Gefühl haben würde. Und dann habe ich direkt einfach auch nochmal geguckt bei Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, wie es da aussieht, weil die beiden halt nun mal zurzeit die dominierenden Spieler sind. Und Jannik Sinner ist nur noch ein Turnier weg von dieser Liste der Spieler, die mindestens das Halbfinale erreicht haben. Ihm fehlt das Halbfinale noch in Madrid. Für Carlos Alcaraz sieht es da ein bisschen nach mehr oder ist da noch ein bisschen mehr Arbeit zu tun. Ihm fehlen noch die Halbfinals in Shanghai, Paris-Bercy und bei dem Masters in Kanada, das ja immer zwischen zwei Städten wechselt. Insofern kann man auf jeden Fall sagen, dass es für Alexander Zverev ein gutes Turnier war. Ich habe auch zwei seiner Matches zumindest in Teilen gesehen und fand ihn auch, was ich gesehen habe, sehr gut, sehr aggressiv. Hat viel auch versucht, taktisch zu spielen, gerne auch mal nach vorne ans Netz gegangen. Und das fand ich insofern interessant, weil das Spannende an Indian Wells ist ja, Indian Wells ist ein relativ, quote-unquote, langsamer Hartplatz. Wenn man sich also mal den Court Pace Index anguckt, gehört Indian Wells zwar in die Medium-Kategorie, rein von den statistischen Werten, aber ich glaube, man kann es durchaus auch, wenn man sich dieses Turnier anguckt und Matches anguckt, bestätigen, dass sich das, was man sieht, doch eher als langsam und bouncy anfühlt. Ich weiß nicht, ob das neue Kameraperspektiven sind oder Kameraperspektiven sind, die jetzt erst seit einigen Jahren eingeführt wurden. Aber ich finde, solche Verhalten wie Chordgeschwindigkeiten sich zumindest im Fernsehen widerspiegeln. Und das ist ja immer noch nicht ganz gleich zu dem, was dann sich gespielt anfühlt. Gibt es neuerdings oder immer öfter diese Kameraeinstellungen, wo man quasi auf der kurzen Seite hinter einem der beiden Spieler ist und dann auch mal halbwegs auf Platzhöhe die Szenerie gezeigt bekommt, wo man dann einfach auch mal ein besseres Gefühl dafür entwickeln kann, auf welcher Höhe und welcher Tiefe der Ball im Verhältnis auch zur Netzhöhe ankommt. Und ich finde, das gibt immer noch mal einen guten Eindruck dazu oder darüber, wie sich ein Platz verhält. Und auf Basis dieser Videos fand ich es für mich persönlich schon sehr einträglich zu sehen, dass Indian Wells sich doch sehr zäh anfühlt. Was mich dann halt auch dazu gebracht hat, nochmal auf den Court Pace Index zu schauen. Und da war ich dann erst überrascht, dass Indian Wells tatsächlich in den Medium-Bereich fällt. Also man muss wissen, der Court Pace Index, jetzt wird es kurz mal ein bisschen technisch, ist von der ITF etabliert und der ist ein standardisiertes System, der die Chordgeschwindigkeiten in fünf Kategorien einteilt. Langsam, mittellangsam, mittel, mittelschnell und schnell. Dazu gibt es dann auch solche Geschwindigkeitszahlen, die sind allerdings keine Zahlen, die jetzt irgendwie einen Kilometer pro Stunde Wert oder einen Meilen pro Stunde Wert wiedergibt, sondern dieser Wert ist quasi ein Zahlenbereich, der berechnet wird und sich im Prinzip aus zwei Details zusammensetzt, nämlich einmal zu schauen, wie hoch ist die Reibung des Platzes. Da guckt man einfach, wie schnell ist der Ball, bevor er auf den Platz aufspringt und wie schnell ist er danach. Das wird standardisiert gemessen und man guckt auch, wie hoch springt der Ball ab. Denn man sagt, wenn ein Ball langsam fliegt, also die Reibung des Platzes entsprechend besonders hoch ist und auch der Ball sehr hoch abspringt, ist der Platz langsamer. Warum? Weil ein Spieler, eine Spielerin mehr Zeit hat, sich auf den Rückschlag vorzubereiten. Und im Gegenzug ist es natürlich so, wenn ein Ball nach dem Aufprall weniger Geschwindigkeit verliert als ursprünglich gehabt und auch nicht so hoch abspringt, ist er natürlich schwerer zu erreichen, weil man schneller darauf reagieren muss und somit ist auch der Platz schneller. Und wie gesagt, da liegen zum Beispiel Indian Wells und Miami beide im Medium-Bereich, während Miami einen höheren Court Pace Index hat. Also schneller ist als Miami. Aber ich finde trotzdem, dass man irgendwie sieht, dass dieser Platz im Vergleich zum Beispiel auch Shanghai oder so doch gefühlt deutlich langsamer ist. Und ich fand das sehr spannend, weil man es doch sehr einträglich sah und ich dieses Jahr das erste Mal auch das Gefühl hatte, dass Alexander Zverev sich besser auf dieses Platzverhalten einstellen kann. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht auch ein Grund ist, warum auch ein Carlos Alcaraz in Indian Wells und Miami ziemlich gut ist, weil ihm natürlich diese langsameren Bouncy-Plätze vielleicht ein bisschen besser liegen als anderen Spielern. Aber ist ja auch völlig egal. Nur damit könnt ihr mal sehen, in welchen geistigen Sphären ich mich oft so bewege, weil das sind so Details, die ich total spannend finde, die ich auch spannend finde, wie so Begrifflichkeiten entstehen und welcher Gedanke da eigentlich hintersteht. Denn das ist ja oft etwas, was man erlebt, dann steht das in irgendeinem Artikel drin oder das wird mal bei einer Fernsehübertragung eingeblendet, diese Werte. Und da hat man nicht immer so einen Gedanken dazu, was das eigentlich genau bedeutet oder nicht. Ist ja aber auch egal. Jetzt wisst ihr, ob ihr es wolltet oder nicht. Und dazu kann man dann vielleicht noch abschließend sagen, auf der Herrenseite von Indian Wells, wie gesagt, gibt es heute das Finale zwischen Jannik Sinner und Daniel Medvedev. Das wird ungefähr 22 Uhr deutscher Zeit gestartet für die, die es gucken können, wollen, möchten. Das Doppel wurde von Guido Andreozzi, der entgegen seines Namens kein Italiener, sondern ein Argentinier ist, und Manuel Guinard, einem Franzosen, gewonnen. Bei den Damen ist das Doppel auch schon ausgespielt. Da haben Katharina Siniakova aus Tschechien und Taylor Townsend, die US-Amerikanerin, den Titel geholt. Und bei den Damen im Einzel gibt es ein Rematch eines Finals von vor 3 Jahren, nämlich es treffen aufeinander Arina Sabalenka und Elena Rybakina. Ich würde sagen, die zwei bestimmenden Spielerinnen derzeit. Und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, denn Arina Sabalenka ist die Nummer 1 und auch die dominante Kraft, glaube ich, auf der Tour zurzeit, kann man auch so sagen. Allerdings muss man sagen, dass sie mit Elena Rybakina natürlich derzeit auf eine Spielerin trifft, die ihr in allen ihren eigenen Stärken mindestens mal das Wasser reichen kann und ihr ja dieses Jahr auch bei den Australian Open den Titel weggeschnappt hat. Also Sabalenka hat quasi sozusagen eine doppelte Rechnung offen im Indian Wells Finale, nämlich die Niederlage von vor 3 Jahren wettzumachen und die einzige Niederlage in diesem Jahr wettzumachen, nämlich im besagten Australian Open Finale. Da bin ich mal sehr gespannt, zumal ich das interessant finde, dass Arina Sabalenka in den letzten 4 Jahren das Indian Wells Finale 3-mal erreicht hat und nie den Titel geholt hat. Also sie wartet da immer noch drauf, während Elena Rybakina den jetzt halt schon einmal hat. Und für Elena Rybakina ist das Turnier oder das Erreichen des Finals natürlich deswegen auch noch eine besondere Geschichte, weil sie dann jetzt ab Montag im Ranking auf Rang 2 geführt wird. Sie zieht also an Iga Świątek dabei vorbei und ist damit das erste Mal auf Rang 2. Also sie wird ein neues Career High erreichen, was, glaube ich, auch sehr fair das widerspiegelt, wie es zurzeit ist. Und da hatten Daniel und ich ja auch letzte Woche drüber gesprochen, aber kam sicherlich auch vorher in unseren Folgen auf, dass ich das so spannend finde, dass sich jetzt halt auf der Damenseite auch so eine Art dominante Gruppe etabliert. Momentan auch fast eher ein dominantes Duo. Wenn ich mir jetzt mal eben Arina Sabalenka und Elena Rybakina anschaue und das halt für jemanden, der wie ich jetzt seit roundabout 20 Jahren Tennis verfolgt, das schon eine Neuheit ist, weil ich so ein bisschen am Ende erst der Dominanz von Serena Williams rausgekommen bin und Maria Sharapova, also zu dem Zeitpunkt habe ich dann erst angefangen, Tennis zu gucken, als die beiden, ja, ich will jetzt nicht sagen am Ende ihrer Karriere waren, aber definitiv in einem anderen Teil ihrer Karriere. Und ich das jetzt das erste Mal so quasi von null bis, dass es passiert, erlebe, dass auf der Damentour sich doch einzelne Spielerinnen durchsetzen und da wirklich wieder diese dominanten Kräfte sind, war ja mit Iga Świątek, als sie zur Nummer 1 wurde, auch über Monate so. Ich glaube, am Ende hatte sie über ein Jahr quasi da ganz solide die Tour weggefiedelt. Sehr, sehr spannend. Ich bin auch extrem gespannt darauf, wie Iga Świątek auf das für sie doch eher schwerere Jahr reagieren wird, was ja nicht nur in diesem Jahr sich gezeigt hat, sondern auch schon im letzten Jahr gezeigt hat, dass so ihre ganz, ganz eindeutige Dominanz doch abgebaut hat. Und ja, sie jetzt einfach wird darauf reagieren müssen, zumindest wenn sie den Standard halten will. Und ich da sehr gespannt bin, was sie noch aus sich rausholen kann, ob da noch Raum ist. Ich denke schon, aber auch, wie das dann so passiert. Ich finde das überhaupt sehr, sehr spannend zu sehen, wie Akteure, Profis, Spielerinnen und Spieler auf solche spielinhärenten Aufgaben reagieren. Denn mental und physisch ist es ja schon eine Aufgabe, wenn du eh schon an einem hohen Level stehst, dann irgendwie zu gucken, wie hole ich das irgendwie rein. Der Unterschied, der sich da auf einmal dann doch aufgetan hat, wenn man eine ganze Weile irgendwie an der Spitze des Spiels war und auf einmal kommt da jemand und weist dich in die Schranken, dieses Spiel, wie man dann darauf reagiert. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, auch weil es ja noch nicht direkt, ne, wir steuern ja jetzt erst auf Miami zu, aber vor allen Dingen dann danach so langsam in Richtung Iga Świąteks, ja, Wohnzimmer, die French Open geht, ist noch lang, lang hin. Davor kommt noch eine sehr, sehr lange Sandplatzsaison. Aber dann schauen wir mal, wie sie darauf reagiert. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht war es das dann für heute. Es ist, wie gesagt, nur ein klitzekleiner Einblick darin, über was ich mir im Tennis manchmal so meine Gedanken mache. Und das habe ich jetzt einfach mal mit euch geteilt in, weiß ich nicht, knapp 20 Minuten. Länger wird es heute nicht, denn ich will jetzt auch nicht ins Schwafeln kommen und würde sagen, ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Wünsche habt, Kritik, positiv wie negativ, schickt es uns gerne über alle möglichen Kanäle. Wir sind auf den meisten Social-Media-Plattformen in irgendeiner Form vertreten. Ansonsten gibt es auch immer noch die gute alte E-Mail. Meldet euch und dann würde ich sagen, wünsche ich uns allen, dass dann ab nächster Woche hoffentlich vielleicht dann die Truppe mal vollständig wieder da ist und wir dann wieder als Dreierrunde euch die nächste Folge präsentieren können. In diesem Sinne, macht es gut und ich würde sagen, wir hören uns. Tschüss!